herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Jan Geiger. Jan ist Klient von mir, begabter Kraftsportler, schreibt Theaterstücke und ist engagiert in der Münchner Schwulenszene. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Jan. Ja, herzlich willkommen, Jan Geiger. Schön, dass du Zeit hast, Gast bei Stronger Than You zu sein. Wir beide, wir hatten ja schon gefühlte ein halbes Dutzend Termine gemacht, die aufgrund unterschiedlicher Technikprobleme bei mir nicht zustande gekommen sind. Und jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Es ist der 10. Mai. Wir halten natürlich die Hygieneregeln ein und machen diese ganze Aufnahme in TriCast. Hallo Jan erstmal.
Hallo Olaf, schön dich zu hören.
Ja. Ja, Jan, wenn man dich kurz beschreiben soll, dann würde ich zuallererst mal den Begriff Multitalent nehmen. Wir beide haben uns im Gym kennengelernt und ja gut, das bist du. Also du bist beruflich sozial engagiert und tätig. Du bist schreibst Theaterstücke. Du führst Regie bei Theaterstücken,
wenn ich das richtig. Regie nein, nicht.
Okay, gut. Aber du schreibst sie und setzt dich auch natürlich für die Aufführung diese Sachen ein. Du bist, so kann ich das sagen, seit ich dich unter meine Fittiche genommen habe, ein begabter Kraftsportler, der ordentliche Gewichte bewegt. Ja, und ich würde sagen, klassisch wie man das so unter Männern spricht, bist du aktuell gut im Saft. Und in der Blüte deines Lebens. Ja, erzähl doch unseren Zuhörern und Zuhörern mal, wie du selber zum Krafttraining an sich gekommen bist, bevor wir uns zu den anderen Dingen bewegen.
Aha, ja, ich habe gestern nämlich an die Aufnahme gedacht und habe dann drüber nachgedacht, wie ich das erste Mal in ein Studio gegangen bin. Und damals habe ich in Nürnberg gewohnt tatsächlich für ein halbes Jahr. Und bin da, habe im Biergarten gearbeitet und bin auch schon vor der Arbeit dann ins Gym gegangen und habe mich da angemeldet. Und im Hochsommer war das, da war also nichts los morgens. Und ich weiß noch, dass der mir, ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich da mache, weil ich vorher noch nie, also ich wollte das immer machen, aber ich habe es mich nie getraut. Ich war ja so ein dünnes, kleiner Junge und hatte nichts gegessen und bin da rein und habe dann irgendwie, sollte mich aufwärmen auf dem Laufband und habe da fast einen Kreislaufkollaps gekriegt. Und er hat mir dann irgendwie so einen Energieriegel gegeben und gesagt, ich darf nie wieder zum Training kommen, ohne vorher was zu essen. Das war das erste Mal, dass ich da reingegangen bin. Das war witzig, weil das irgendwie immer was war, was ich machen wollte, aber mich ganz lange nicht getraut habe. Bis ich Anfang 20 war, habe ich mich nicht getraut, das zu machen.
Das hat sich ja bei dir dann auch entwickelt. Wir haben uns ja im Gym, wie gesagt, kennengelernt. Ich habe ja da schon eine ganze Reihe an Jahren als Trainer gearbeitet und du bist ja immer zur gleichen Zeit auch da gewesen, in der ich selber trainiert habe. Und so musstest du dir von Anfang an ja den einen oder anderen ziemlich bösen Spruch auch von mir anhören, wie das jeder muss. Ja.
Ja. Jeder, ja. wo du den du nicht komplett verachtest. Ich glaube, die Leute, die du überhaupt nicht leiden kannst, da sagst du gar nichts.
Ja, so ist es. Wahrnehmung.
Aber ja, das war schon, du hast lange sozusagen beobachtet, was ich da mache und hast halt dann irgendwie mal immer so einen Spruch losgelassen, dass ich offensichtlich keine Ahnung habe, was ich da mache. Und irgendwann war ich dann schon ganz genervt, weil ich mir dachte, ja, dann zeig's mir halt. Und dann hast du es aber auch tatsächlich auch dich erbarmt und mir dann auch ein paar Sachen gezeigt und dann gesagt, ja, kannst du mal einen Trainingsplan machen? Und so kam das dann, aber das war ja so eine Entwicklung von zwei Jahren. Zwei Jahre hast du wahrscheinlich zugeguckt, wie ich mich da abstrampel, sozusagen.
Ja, ja, aber ich muss tatsächlich sagen, gar nicht absichtlich die zwei Jahre zugeguckt, sondern ich schaue immer, wie sich das Ganze da bei jemanden entwickelt und ob er auch da nehme ich jetzt nicht mich als Maßstab oder gegebenenfalls Wettkampfathleten. Du kennst ja auch meine anderen Kunden durch unsere Zeit bei Munich Health, ne? Das sind bei weitem die wenigsten. Aber ist er mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dabei? Und bei dir hat man einfach gemerkt, dass die Ernsthaftigkeit wirklich da ist, dass du echt was erreichen willst. Und was sich auch so abgezeichnet hat, war, du warst nicht der typische Bodybuilder, sondern eher der Typ, der mal so richtig schwere Gewichte heben wollte und will immer noch und dabei schrank werden. Und wenn du sagst jetzt kleiner, schmächtiger Junge, dann muss man heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass du, also das ist ja das höchste Lob in Fachkreisen, mittlerweile ein echter Ochse geworden bist und so um die 100 Kilo hast,
Ja, ziemlich genau, ja.
ja, und sehr stark bist. Erst letzte Woche habe ich mit einem anderen gemeinsamen Bekannten aus dem Studio über dich gesprochen. Der hat mich nach dir gefragt, der Alex.
Ja.
Ja, und der große Alex, und hat gesagt, ja, was macht der Jan? Hast du was von ihm gehört? Und habe ich ihm erzählt, dass wir die Podcast-Aufnahme jetzt dann in den Kasten kriegen. Er hatte ja auch immer schon gefragt. Schließlich steht er ja auch mit dahinter und hat dann noch mal bemerkt, wie brutal stark du geworden bist. Also solche Geschichten wie 5x5 mit 140 im Kreuzheben bei einer sauberen Technik. Und du zählst wirklich auch, das muss ich sagen, zu den ambitioniertesten, die ich in dem Bereich habe. Was das Thema Training angeht. Die Ernährung lasse ich hier jetzt mal außen vor.
Ja, weil
Weil,
ich bin halt auch ein Genießer. Ich kann einfach gutes Essen nicht stehen lassen.
ja,
Ich koche
das
halt
ist
auch
okay.
gerne.
Ja, das ist okay. Also da haben wir uns ja auch auf den Modus operandi dann geeinigt. Der dann bedeutet der Hauptsache genug. Ne?
Ja, du hast aufgegeben.
Ja. Ja, Jan, als du dann ins Training eingestiegen bist, da geht es jetzt, sag ich mal, weniger um meine Person, welchen Einfluss das hatte, da können wir später auch nochmal drüber reden, aber jetzt das erste Mal dann richtig nach Plan trainiert. Wie war das für dich? Wie hat sich das entwickelt?
Eigentlich, ich bin ja so ein totaler Fan von Routinen und von Wiederholungen. Deswegen kommt mir dieses Training natürlich irgendwie total zu Pass und so einen Plan zu machen, mit wo man auch was Überprüfbares hat. Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater. Das mag ich irgendwie und ich mag auch so eine Serialität und Regelmäßigkeit und deswegen finde ich, macht mir das auch Spaß, dass ich sozusagen so ein wirklich so ein, dass es so ein Kasterl ist irgendwie, wo ich mich dran orientieren kann. Also ich finde das, andere Leute würden das wahrscheinlich total nerven und irgendwie frustrieren oder so, aber ich finde das total gut und habe dann halt auch gemerkt, wie schnell dann so Fortschritte kommen und das motiviert mich dann auch. Tatsächlich aber ist für mich irgendwie Motivation jetzt gar nicht, ich weiß nicht, die kommt von alleine und irgendwie ist für mich immer so eine Art von Disziplin wichtiger als eine Motivation. Weil ich habe mir diese, also für mich ist es so, ich habe mir so eine Disziplin angeeignet, glaube ich, die sagt, ich gehe trainieren und die Disziplin fragt nicht nach der Motivation, sondern ich gehe halt trainieren, egal ob ich jetzt Bock habe oder nicht Bock habe. Und die Motivation, die kommt schon hinterher. So ist mein.
Ja. Ja, das ist auch das, was ich immer mit der notwendigen Ernsthaftigkeit meine dabei. Na? Ich habe ganz oft mit unterschiedlichen Gästen hier bei Stronger Than You schon über dieses Thema Motivation gesprochen. Auch mit Trainerkollegen. Und immer wieder stellt sich die Frage, wie gehe ich jetzt als Coach damit um, wenn ich gefragt werde, was motiviert dich, Olaf? Wie kann ich meine Motivation verbessern? Da geht's mir wie dir, Jan. Ich kann diese Frage gar nicht beantworten so leicht. Ich würde immer sagen, ich habe nie ein Motivationsproblem, aber das ist natürlich genau das, was mein Gegenüber nicht hören will. Der will ja eine Erklärung, wie er es besser hinkriegt. Und ich sag's tatsächlich auch so, wie du es gerade wiedergegeben hast, mit Disziplin. Da, wo Motivation nicht greift, ist Disziplin und Routine gefragt. Ich gehe dahin und der Spaß, der kommt schon dabei. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man nicht grundsätzlich Freude daran hat, schwere Gewichte zu heben oder sich ins Training reinzuhängen, dann kann man ja auch was anderes probieren und sich suchen. Ich behaupte
Ja.
sowieso nicht, dass das das Nonplusultra ist.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wundere mich immer, wie viele Leute, gerade jetzt auch in meiner Community, in der schwulen Community, da irgendwie ins Fitnessstudio gehen und eigentlich das halt nur machen für irgendeine Optik oder so, aber halt überhaupt keinen Spaß daran haben. Und also das stelle ich mir total seltsam vor. So viel Zeit und Energie und also irgendwie Leben auch dafür dann herzuschenken, dass man was macht, was einem keine Freude macht, das finde ich total verrückt.
Ja, mir geht das genauso. Ich gehe wirklich hin, weil ich Bock drauf habe und die paar Tage im Jahr, wo es mit Überwindung geht, dann kommt der Bock schon tatsächlich auch im Training selber. Du hast gerade ein interessantes Stichwort gegeben, schwule Community. Wir lassen uns ja jetzt auch tatsächlich durch das Gespräch ein bisschen treiben. Wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Die stelle ich, weil ich es bereits so erlebt habe, stelle ich aber die Frage jetzt bewusst mal so ganz provokativ in den Raum. Sind schwule Männer eitler als Heterosexuelle?
Oh, nein, vermutlich nicht, aber es gibt sozusagen eine andere Dynamik, glaube ich, im schwulen Begehren, die sagt sozusagen, ich kann zu dem werden, was ich begehre. Das passiert Heteros natürlich nicht. Also ich kann sozusagen, ich stehe auf, keine Ahnung, theoretisch auf dünne Männer und dann kann ich dünn sein auch und auch so werden wie das, was ich begehre. Für manche ist es, glaube ich, so ein, das muss dann irgendwie deckungsgleich sein oder so. Das ist natürlich auch nicht bei allen so. Wahrscheinlich, es gibt noch so ein Thema mit AIDS und HIV, was auch so manchmal als Erklärungsmuster genommen wird. Ich habe ja in der HIV-Prävention gearbeitet, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Die These geht sozusagen so, die AIDS-Krise als die große Pandemie des 20. oder die zweite große nach der spanischen Grippe, hat sozusagen gemacht, dass schwule Männer sind sozusagen reihenweise gestorben und sind ganz ausgemergelt und dünn irgendwie an AIDS gestorben. Und dadurch, durch Bodybuilding und durch nach außen sozusagen sehr lebendig, sehr muskulös, sehr stark wirkend sozusagen hat man sozusagen ein Gegenbild geschaffen zu diesem Bild des schwachen, kranken, sterbenden Schwulen. Und deswegen wird das so gehypt in der schwulen Community, weil es sozusagen immer diese Assoziation mit Tod gab und man sozusagen da eine Gegenbewegung war das sozusagen.
Interessant. Also,
Ja.
wobei der Vitalitätsansatz dann auf einer anderen Ebene ja auch wieder bei heterosexuellen Menschen da ist, ne? Ich hab die Frage jetzt deshalb gestellt, du weißt ja selber, dass ich viele Jahre schon eine ganze Reihe an schwulen Klienten habe und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die extrem körperbewusst sind. Jetzt hast du ja die Erklärung hierfür geliefert, die ich wirklich interessant und bemerkenswert finde.
Ja, das ist eine
Ja.
Erklärung, ne? Das ist
Ja,
ja,
also ja,
es ist
ich
auch in der schwulen
es
Community natürlich gibt es auch einen
ja.
großen Fokus auf Jungsein, auf Männlichkeit ist immer ein Riesenthema für schwule Männer. Man wird als schwuler Mann von der Mehrheitsgesellschaft abgewertet, ne? So, die sind alle feminin, die sind alle und also es wird sozusagen so eine, man muss seine Männlichkeit immer beweisen auf eine Art so, man muss beweisen, dass man wirklich ein Mann ist so, wenn man schon sozusagen ja auf gut Deutsch sich in den Arsch ficken lässt, dann muss man wenigstens auf anderem Weg sozusagen beweisen, wie männlich man ja ist und das kann man dann sehr gut übers Aussehen machen und das ist dann auch noch so ein Erklärungsmuster, wo man sagt, okay, hat was mit einer Männlichkeit zu tun und mit einer fragilen Männlichkeit vielleicht auch, ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die schwulen Männer, mit denen ich jetzt im Training zu tun hatte, eher immer besonders maskulin waren als feminin. Also auch vor allen Dingen von ihrer Optik, der Habitus dann
Ja.
noch dazu. Ich habe da eh keine Präferenzen. Das ist mir persönlich nur aufgefallen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe schwuler Männer in der Bodybuilding-Szene, wo es nicht so unter der Decke gehalten wird, wie beispielsweise beim Fußball, die leben das auch nach außen, die zeigen das auch. Für die ist Bodybuilding beispielsweise eben auch auf der Bühne in der Präsentation eine besondere Form des Ausdrucks. Ja, sie geben sich dieser Art Kulturistik sehr, sehr viel künstlerischer hin, als das möglicherweise die anderen je tun würden. Und ein gutes Beispiel dafür, ich hatte dich ja mal auf ihn aufmerksam gemacht, ist auch ein Coach und Freund, mit dem ich eng zusammenarbeite, der auch Guest Host bei Stronger Than You ist, Nicolas Rojas, ja, der auch selber gay ist und einfach auch eine überragende Präsentation zeigt und dort auch eine besondere Form der Darstellung hat. Und das ist alles andere als unmännlich. Also deswegen ist meine Wahrnehmung eher eine andere als die des Femininen. Aber gut, ich kann ja nur das wiedergeben, was ich sehe. Na.
Nee, da hast du natürlich recht, aber also ich glaube, das ist gar kein Gegensatz sozusagen zu dem, was ich sage, sondern dass eben viele schwule Männer besonders männlich wirken wollen, eben weil sie Angst haben, nicht als Männer gesehen zu werden,
Ja,
weil
ja.
sie eben schwul sind und weil sie eben nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Also ist natürlich, gilt sicher nicht für alle und so, und ich glaube, das ist auch eine große, ja, eben, wenn man da so seine Form finden kann von, wie will ich als Mann sein, weil man das ja auch als schwuler Mann sozusagen ein bisschen in Frage stellt, weil man ja nicht, man geht ja nicht den normalen Weg mit Frau und Kindern und Reihenhaus, sondern muss sich dann ja irgendwie überlegen, wie will ich denn eigentlich meine Männlichkeit leben? Und das kann total spannend und produktiv sein irgendwie.
Ja, also das auf jeden Fall, zumal ich dann natürlich auch genauso wie bei heterosexuellen Klienten habe ich eben das auch bei Schwulen die Transformation erlebt. Ja, die physische Transformation, dass sie gekommen sind. Durchaus auch Leute mit, weiß ich nicht, 10, 12 oder mehr Kilo Übergewicht. Und dann sind das so optisch so Hingucker auch gewesen. Das hast du dann halt auch gemerkt, ja. Die selber haben es ja auch gemerkt, haben dabei, das bestätigt noch einmal, was du sagst, dieses schwule Mannsein, haben eben dann eben nach außen hin das auch sehr, 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 sehr viel stärker mit ihrem persönlichen Eindruck auch unterstrichen. Ne? Und da gibt es eine ganze Reihe, die wir kennen. Und wenn man mal zurückblickt, das war noch bevor du zum Munich Health gekommen bist. In der Zwischenzeit wissen alle schon jetzt hier, die Stronger When You Hören, habe ich ja nach 11 Jahren das Studio gewechselt. Bin jetzt bei Movement Fitness. Aber bevor du zu Munich Health gekommen bist, war die Dichte an schwulen Mitgliedern sehr viel größer. Du kannst eigentlich sagen, 80%.
Echt? Gibt es einen
Ja,
Zusammenhang,
ja.
dass ich die vertrieben habe, oder
Nee,
was?
nee, nee, das liest so 14, 15 liest das nach. Ja, 2014, 15 wurde das weniger. Ich habe mich natürlich auch mit den schwulen Jungs unterhalten, die ich kenne. Die haben mir dann erklärt, dass das aber eher normal ist, dass man dann so weiterzieht. Ein anderer schwuler Freund, der in einem Café arbeitet, hat gesagt, das ist aber natürlich mit einem lachenden Auge, das ist eine Maßnahme der Genderisierung, ja, dass man jetzt andere Stadtteile und Studios ins Visier nimmt. Nee, aber du hattest auch da, wie du so in jedem Studio auch an sich hast, hast du deine Paradeochsen, die hast du sowohl von der Hetero als auch von der schwulen Seite, ist in allen Studios so. Aber hier bei Munich Health war es halt extremer, weil das war rosa. War 80% rosa. Ne? Habe ich sofort gemerkt, als ich reingekommen bin. Ich war nur wahnsinnig überrascht, weil ich auch schon zu einer Zeit in das Studio gekommen bin, wo es eher Usus war, dass schon auch ein paar mehr Frauen da sind. Aber die meisten Frauen waren sehr viel älter. Ja. Und du hast da schon auch ein paar echte Typen, ein paar echte Hingucker auch gesehen, wo ich als Coach auch gesagt habe, boah, richtig gut. Und war Jahr für Jahr immer für mich total interessant zu erleben. Also 2009 im November bin ich in das Studio gekommen und dann war ich ja sehr regelmäßig da und war dann immer interessant zu erleben ab 2010, wie sie sich alle auf den Christopher Street Day speziell vorbereitet haben. Ja.
Ah ja, echt?
Ja, das hast du immer gesehen und die sahen dann aber auch wirklich brachial aus. Also der eine oder andere hätte bequem auf einen Bodybuilding-Wettkampf gehen können. Und wir sind ja auch immer zum Umzug dann gegangen und meine damalige Frau und ich, wie sich's gehört, als Glockenbach-Bewohner geht man ja zum Gärtnerplatz und wartet, bis alle vorbeikommen. Und da haben wir sie dann immer gesehen und ich habe die natürlich dann auch während des Umzugs, ob verkleidet oder nicht, habe ich sie immer erkannt. Und insofern sagt das für mich auch eine ganze Menge über das Körperbewusstsein aus. Aber das, was du da erläutert hast, auch das mit dem Mannsein, das war mir natürlich in der Form nicht bewusst, dass sie so leben. Ja.
Ja, das ist natürlich nur ein Erklärungsmodell, ne? Das muss ja nicht so für alle so gelten oder auch stimmen. Also ich will das jetzt gar nicht anderen zuschreiben, aber ich merke das natürlich an mir selber auch, dass ich natürlich, für mich war es aber auch natürlich mit dem Kraftsport anzufangen, so eine Abgrenzung von meiner Familie, die alle immer so Ausdauersport gemacht haben. Und immer, also es ging immer darum, dünn zu sein und irgendwie schlank zu sein und irgendwie so eine sehr, ich fand das jetzt nie sonderlich spannend. Also ich war dann auch in Leichtathletik und so, war da im Verein und aber ich fand das nie so wirklich interessant. Und ich hatte immer, also als Jugendlicher und auch als ich dann so um die 19, 20 war, bevor ich dann mich getraut habe, tatsächlich ins Studio zu gehen, hatte ich immer das Gefühl, nee, das ist nicht so, wie ich meinen Körper eigentlich haben möchte. So, also da ist mehr drin sozusagen, oder ich will mehr sein sozusagen, als sowas. Ich will irgendwie Raum einnehmen auch auf eine Art. Das ist, ja.
Ja, das merkt man bei dir. Ist dir ja auch gelungen, ja.
Ja.
Nachdem
Freue mich,
du.
wenn ich irgendwann mal wieder ins Studio gehen kann. Oh mein Gott.
Ja, das ist schwierig, ja. Das ist eine schwierige Zeit, gerade für jemanden, der das mag. Und dir ist es auf jeden Fall gelungen, einen Raum auszufüllen. Du pflegst ja tatsächlich noch eine andere Art von Körperkult. Insofern sind wir beide uns auch da nicht ganz unähnlich. Du bist ja auch anständig tätowiert in der Zwischenzeit. Ne? Bei dir ist das ja eher so in die Richtung, dass du sehr viele Tiermotive auch hast, die ich sehr schön finde. Also geh davon aus, ich finde die vor allen Dingen auch gut gemacht, auch wenn ich dich bisher schon damit geärgert habe und gesagt habe, das ist der Zoo, das war immer Bestandteil meiner Motivation fürs Training für dich. Ne? Also ich find sie gut und ist ja aber auch eine Ausdrucksform, oder? Soll ja auch, ist ja
Ja,
für
klar,
dich.
ja.
Ne? Ja.
Ja, ist auch eine
Oh.
Gestaltungsmöglichkeit des eigenen Körpers und ich finde das, also ja, ich mag es auch einfach. Die Tiere sind übrigens von Miri Frank, eine Münchner Tätowiererin, die sehr toll ist, die im Schlachthofviertel heißt die mittlerweile. Nur um das kurz zu erwähnen. Und
Sehr
das würde
gerne.
ich, das ist jetzt auch, ich hatte auch Tattoo-Termine, die sind auch gecancelt gewesen und so. Es ist alles auf Hold und so. Aber ich, ne, mich selber immerhin zu Hause trainieren geht ja irgendwie so halbwegs, aber zu Hause tätowieren alleine selber das geht dann wirklich nicht.
Nee, das kann man probieren, aber das Ergebnis wäre sicherlich nicht
Ja,
zufriedenstellend. Ja,
ja.
das muss man auch sagen. Ja, du hast die ersten schweren Gewichte angepackt, dann ging das los, du bist stärker geworden, du bist auch größer geworden, Training hat gut angeschlagen, knapper Meter, bisschen über 1,80 Meter so rum bist du groß, ne? Und knapp 100 Kilo schwer, mit ordentlichen Arbeitsgewichten. Hast du denn selber, weil wir ja auch natürlich neben vielen anderen Aspekten hier bei Stronger Than You auch immer den sportlichen natürlich im Mittelpunkt haben, hast du denn ein konkretes sportliches Ziel, wo du sagst, da will ich hin? Ich sehe das jetzt gar nicht mal so sehr, was das Körpergewicht oder die Optik angeht, sondern sagst du, ich möchte mal das und das heben.
Ja, ich hatte immer dieses 100 Kilo Bankdrücken und da eben 4 mal 12 wäre sozusagen das Ziel. Und das habe ich natürlich immer noch nicht. Also das ist jetzt ein Jahr her, ne, dass ich wirklich im Studio trainiert habe oder im Sommer mal noch, ich weiß es schon
Im
gar nicht.
Sommer mal, im Sommer
Da
mal
war
noch,
ich
ja.
Also da war ich schon ganz gut dran, die 100 zu einem guten Arbeitsgewicht zu machen, aber ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, ne, wo ich hier nur so, also da sich wieder zurückzuarbeiten, das wird schon auch echt anstrengend. Aber so, das ist sozusagen klar, das ist so das Ziel beim Kniebeugen und so. Da bin ich irgendwie, bei Kniebeugen bin ich immer noch so, dass ich da irgendwie ein bisschen Schiss habe, mir den Rücken kaputt zu machen. Da traue ich mich irgendwie nicht so richtig an die Grenze zu gehen. Da bin ich irgendwie beim Kreuzheben mittlerweile tatsächlich sogar ein bisschen, obwohl eigentlich macht das gar keinen Sinn, ne? Beim einen da mehr unsicherer zu sein als beim anderen.
Ja, es macht insofern Sinn, wenn es beim Kreuzheben nicht geht, lässt es halt fallen. Bei den Kniebeugen wird das ein bisschen komplizierter und beim Bankdrücken. Ja, da wirst du dir sehr wehtun. Und wie wir aus vielen Internetfilmchen wissen, kann das eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein. Aber ich sag, diese Dinge brauchen alle ihre Zeit, auch die Stabilität zu entwickeln dafür. Und Rekorde von anderen zu brechen, macht für mich sowieso keinen Sinn. Es geht immer um den eigenen, dass man selber, sage ich mal, im Training ein Ziel hat. Und 4x12, 100 Kilo in der Bank, ja, das ist natürlich mal eine Benchmark, ne? Die
Ja.
muss man im wahrsten Sinne des Wortes eine Benchmark, die muss man erstmal bringen. Habe ich noch
Aber
nicht
da,
gebracht.
ja, da hast du mich natürlich aber auch hingepusht. Also, weil ich mich früher zum Beispiel habe ich mich ja auch nicht getraut, also ganz, ganz früher, Leute zu fragen, dass sie mich spotten, ne? Und das hast du mir sozusagen ja auch beigebracht, dass ich einerseits sozusagen das in Anspruch nehmen kann, dass Leute einem auch gerne da helfen und andererseits zu sagen, nee, da geht noch eine. Ich habe nie so viel gedrückt, wenn du mich nicht gespottet hast. Das war immer, dass du einen dann auch noch irgendwie anschreist, dass dann noch eine rausgeht, dann geht auch noch eine raus. Da hast du auch eine Begabung dafür natürlich. Aber genau, und auch dieses natürlich da an die Grenze gehen, bringt natürlich auch das, dass man dann Fortschritte macht.
Absolut, das ist ja immer dieses Stückchen Progression, dann eben auch gipfelnd in einer Reizsetzung für die Muskulatur, dass man die Fortschritte bringt. Ja, und du bist ja auch einer gewesen, der sich ja von Anfang an dann auch dahin gelegt hat oder hingestellt hat und auch wollte. Danke dafür deine Wertschätzung in der Sache. Ja, ich hab mir halt angewöhnt, das Maximale unter strikter Einhaltung der Technik und natürlich auch ohne sich zu verletzen, aus dem jeweiligen Klienten dann rauszuholen. Und das gibt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Im Studio spotten wollen die meisten gerne. Also jeder freut sich, wenn du ihn um Hilfe bittest. Wir wissen aber auch, dass es nur die wenigsten richtig gut können. Sie greifen viel zu früh ein. Ich erinnere nur an den Klassiker. Zwei Drittel des Weges beim Bankdrücken sind erledigt und im letzten Drittel, wo eigentlich der Reiz gesetzt wird, da wird mir das Gewicht aus der Hand gerissen. Das ist dann jedes Mal sowas, das versaut mir den ganzen Tag. Ne? Und geholfen wird nur, wenn das Gewicht liegen bleibt. Es gibt keinen Grund zu helfen, wenn das Ding in Bewegung ist. Wenn das Gewicht auf der Brust liegen bleibt und derjenige hat Probleme, dann wird hochgezogen. Aber ansonsten ist das Bankdrücken und Spotten heißt nur Unterstützung und nicht, ich mache ein freies Rudern da oben, ja, so ein Bend over Row hinter dir stehend. Das ist mit Sicherheit nicht die Idee, die dahinter steckt. Und ich bin mir sicher, dass du die 4x12 dort auch schaffen wirst. Habe ich noch nicht gepackt, muss ich dir dazu sagen. Also mein Nee, 4x12 mit 100 war noch nicht. Mein Bestes waren 5x8 mit 100.
Das ist aber auch ganz schön ordentlich.
Ja, und da wollte ich übrigens einen persönlichen Rekord vorbereiten damit. Da habe ich mehrere Wochen so trainiert. Ich wollte tatsächlich 20 mal 100 in einem Ritt drücken. Ja, 20 Wiederholungen in einem Ritt mit 100. Das erschien mir zum damaligen Zeitpunkt sehr viel vernünftiger, als zu versuchen, möglichst hoch mit dem Arbeitsgewicht zu kommen. Und bei 14, ich habe zweimal 14 habe ich geschafft. Das waren zwei unterschiedliche Rekordversuche und mehr war da tatsächlich aber nicht drin, weil dann auch die Muskulatur relativ schnell sauer wird. Ja, also eine gute Zielsetzung ist immer, wenn du dir beispielsweise aus den drei kraftrelevanten Übungen, Jan, eine Summe bildest, die du in einem bestimmten Zeitraum erreichen willst. Ja, also dass natürlich neben dem reinen Training auf Wiederholung auch immer mal wieder ein Maximal- oder submaximaler Satz dazu gehört und man dann sagt, okay, ich probiere es mal aus, ich will bis so und so vielten 400 Kilo schaffen. Also setzt sich zusammen aus Kreuzheben, sagen wir mal, da traue ich dir sicherlich 160 zu. Bankdrücken 100 ist gesetzt. Bist du bei 260, also musst du nur noch 140 in der Kniebeuge schaffen. Ne?
Oh Gott.
Also,
Okay, ja.
das wär dann drei Kraft-Dreikampf. Ne?
Und das machen wir bis Ende des Jahres, oder wie? Wie
Ja,
ist der Plan?
das würde ich als gute Idee setzen, ja. Dass ich das natürlich verschieben kann und du wahrscheinlich dann irgendwo 180 ziehst und 110 drückst, wenn wir in den Maximalbereich gehen und dann eigentlich nur noch um die 100 herum beugen musst, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil sich diese Übungen ja immer ganz anders entwickeln, auch von ihrer Dynamik im Training, als man das vorher sagen kann. Und wer nicht so gerne beugt, weil er ein bisschen Schiss beim Kniebeugen hat, was ich im Übrigen nachvollziehen kann, mit einer eigenen Rückenproblematik mittlerweile, der wird immer schauen, dass er mehr hebt und mehr drückt. Aber beides ist in Ordnung. Ja? Und du weißt ja, was ich sage, Hauptsache die Beine werden trainiert und Hauptsache die Übungen werden gemacht. Darauf kommt es letztendlich an.
Ja, das ist ja das gerade mein Credo für das Zuhause-Workout hier. Hauptsache ich mache irgendwas. Ob das dann jetzt alles, wenn es ein bisschen was erhält von dem, was man was schon erarbeitet ist, dann ist es ja auch irgendwie okay.
Ja, es wird auf jeden Fall der Erhaltung dienen und was man eben auch mal sagen muss, du bist noch so jung, dass der Muskel sich sehr, sehr viel schneller wieder dort reinfindet und diese Ergebnisse nach dir, die du vorher hattest, nach der Pause erreicht, als das bei älteren Erwachsenen dann der Fall ist. Ja. Und natürlich kommt noch hinzu dieser sogenannte Muscle Memory Effekt. Der ist sehr stark. Je öfter und je länger du trainierst, umso größer ist der. Man spricht immer so untereinander, sagen das Kraftsportler, der Muskel holt sich schnell zurück. Und da kommt es eigentlich wirklich darauf an, dass man sehr, eigentlich auch jetzt so ein Appell an alle und sie auch dahingehend zu ermutigen, dass man langsam ins Training reinkommt wieder. Ja, langsam arbeitet, nicht zu schnell zu viel will, weil sonst gegebenenfalls auch das zentrale Nervensystem mehr leidet, als es sein muss und auch Verletzungen kommen können. Ja.
Ja, das fällt mir ja schwer, dann da nicht direkt wieder gleich ganz oben einzusteigen. Dann will man ja jetzt auch, hat man dann ja Bock irgendwie, also dann richtig schwere Gewichte zu bewegen und da sich wieder irgendwie zu pushen und dann zu sagen, nee, jetzt mach erst mal langsam noch eine Woche irgendwie reinfinden und so. Das wird schwierig.
Wir machen dir da einen Konsolidierungsplan gleich von Anfang an, wie du trainierst und da gibt es nichts Besseres, als in den Ganzkörper reinzugehen, viermal die Woche. Der ist eklig genug, das weißt du selber. Wie hart das war, als du viermal in der Woche zum Beugen gegangen bist und das machst du 6 Wochen, dann bist du zurück, wo du warst. Ja, das geht deutlich deutlich schneller, als man denkt, aber es ist natürlich klar, verlorene Zeit. Darüber muss man nicht reden. Wir haben beim Warm-up vorhin gesagt, dass wir beide mit dieser Formulierung immer positiv denken, nicht so viel anfangen können. Also ich kann gurgeln mittlerweile damit, ja. Ich könnte es als Gurgellösung abfüllen und verkaufen, weil ich mag mir das einfach nicht hören. Was tut man denn sonst als positiv denken, wenn man jeden Tag aufsteht, seine Arbeit macht, sportlich engagiert ist, obwohl es die Rahmenbedingungen alles andere als gut sind. Deswegen, ich behaupte jetzt mal und schreie das auch hier in die Folge rein, es ist durchaus erlaubt, auch mal scheiße drauf zu sein.
Ja, brauche ich gar nichts. Ja, genau, das gehört halt auch dazu.
Genau, ja. Ja, wir hatten schon, als wir über die möglicherweise stärkere Eitelkeit und das Mannsein schwuler Männer gesprochen haben, bereits das Thema leicht gestriffen. Du bist sehr stark engagiert in der schwulen Münchner Community. Und was machst du dort alles? Auch dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren von dir.
Engagiert weiß ich gar nicht, weil ich das ja beruflich mache. Ich bin ja Sozialarbeiter. Also ich werde dafür bezahlt, dass ich das mache. Von dem her gibt es da Leute, die wesentlich mehr engagiert sind, weil sie halt ehrenamtlich sich engagieren. Also ich arbeite im SUB, im Schwulen Zentrum und wie ich vorhin schon gesagt habe, vorher in der HIV-Prävention. Das habe ich 3 Jahre gemacht. Genau, und jetzt berate ich schwule Männer zu Drogengebrauch. Also im Ende eigentlich zu Chemsex, was ja so ein eigenes Feld nochmal ist von Leuten, die halt Drogen zum Sex nehmen, meistens Crystal Meth oder sowas. Und das ist so ein bisschen so ein Problem geworden in den letzten Jahren. Und deswegen gibt es da jetzt seit einem Jahr eben eine eigene Stelle und da berate ich eben die Männer dazu. Genau.
Du sagst, das ist so ein Problem geworden in den letzten Jahren. Auf was ist das zurückzuführen, dass das so eine stärkere Präsenz kriegt?
Das ist so eine ganz komische Verbindung aus verschiedenen Faktoren. Das wird gerade noch erforscht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Sachen ganz einfach zu haben sind und dass Sex und Drogen sozusagen gleichzeitig einfach zu haben sind. Beides kriegen die Leute easy übers Internet, kriegen es einfach angeboten, wenn sie bei einem Date sind. Das findet dann meistens bei privaten Partys statt oder bei privaten Treffen und so. Das ist halt auch normalisiert in der schwulen Community, dass man irgendwie Drogen nehmen ist jetzt nichts, wo was jetzt besonders ist. Also wenn du dir vorstellst Techno und die Love Parade und so ohne Ecstasy wäre es hätte das wahrscheinlich nie gegeben, so ne? Und das ist halt explizit auch schwule Kultur, so eine Feierkultur, die aus dem Nachtleben herauskommt und so. Da ist natürlich Feiern, Party, Hedonismus, Sex viel normaler vielleicht als das in der Mehrheitsbevölkerung ist und das befördert das so ein bisschen, dass die Leute natürlich dann auch zum Sex mal Drogen nehmen und so. Was jetzt noch dazu kam, war halt, dass die Leute angefangen haben, das jetzt irgendwie sich zu spritzen und so. Das gab es halt vorher nicht und das macht natürlich das Zeug wesentlich gefährlicher und die Folgen sind wesentlich krasser und das Suchtpotenzial dann natürlich auch. Und das sind so neue Entwicklungen, da weiß man aber eigentlich noch nicht so genau, warum das jetzt eigentlich gerade jetzt der Fall ist und warum das jetzt so passiert. Ja, also
Wahrscheinlich
eigentlich
aber
ganz
ein,
spannend, aber
ja, aber schädlich, ne?
sorry, was?
Ja, ich sag
Ja,
wahrscheinlich,
klar. Crystal Meth spritzen ist sicher nicht gesund.
ja, ist eben halt auch mit allen anderen Drogen, Stimulantien so, die Menge macht das Gift und möglicherweise ist aber auch solche Dinge wie Crystal Meth und meine, du arbeitest in der Drogenprävention, du weißt das dadurch auch viel besser. Es ist halt leichter verfügbar, ja. Es ist, ja, du kriegst es halt quasi überall. Muss ich nur immer die Nachrichten anschauen, weil sie auch verschiedene Dinge von meiner geschiedenen Frau, du weißt ja, dass sie als Psychologin, als Gutachterin bei Gericht tätig ist und da sind ja auch immer wieder Fälle mit ganz, ganz großen Mengen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, die bekannt werden, wo ganze Beteiligte dann auch festgenommen werden, ja. Und
Das
dass
ist ja
die,
nur die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich, ne?
ja, absolut. Und dass natürlich die schwule Community gerne feiert, das ist bekannt und das ist auch gut so, gerade in unserer Ecke im Glockenbach, ja. Es ist ja nun ein, Gott sei Dank noch, wir wissen nicht, wie lange es so ist, ein Lokal am anderen. Früher waren es deutlich mehr. Und ja, da wird halt tatsächlich auch immer was genommen. Ich habe ja auch, es ist ganz witzig, während du natürlich auch sehr viel junge Leute aus eurer Community hast, habe ich ja auch sehr viele ältere schwule Klienten, die es dann eben nicht mehr so mit dem Feiern haben, aber die halt auch sagen, ja klar, also früher haben es schon die Sau rausgelassen. Ja. Ja, und das gehört dann auch zusammen. Du hast einen sehr schönen Begriff gesagt, den ich selten höre, aber gut kenne. Viele wissen um die Bedeutung dieses Begriffs leider nicht mehr. Das ist Hedonismus, ja. Und ich finde das immer schön, wenn man sowas auch noch hat. Das muss man jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit Drogen sehen, aber Lebenslust und Leben genießen gehört auch einfach dazu. Und ich denke, da kann man auch eine ganze Menge noch lernen von Leuten, die loslassen, ja.
Ja, ich will das auch gar nicht so skandalisieren oder so. Das klingt immer so, die ganzen Schwulen nehmen jetzt Crystal und vögeln die Nächte durch so. Das ist natürlich eine Minderheit, ne? Und nicht jeder, der das macht, hat gleich ein super krasses Problem oder so. Das ist also manche Leute machen das ein paar Mal und lassen es dann auch wieder sein und dann ist auch gut. Und manche haben halt vielleicht noch andere Sachen mit sich rumzutragen und bleiben dann halt irgendwie drauf hängen oder haben da dann ein Thema oder so, das sie dann halt auch irgendwie bearbeiten müssen.
Das ist auch nicht anders als bei Heteros. Ja, die Abusneigung spielt eine große Rolle dabei und natürlich auch, ob ich das eine oder andere Problem habe, wie du sagst. Ja, das ist da nicht anders, auch nicht stärker. Und es ist halt gut, dass generell dort in Sachen Drogenberatung, und das will ich gar nicht von der sexuellen Orientierung abhängig machen, dass da was gemacht wird. Ja, es ist
Ja, man hat halt so in so Befragungen irgendwie rausgefunden, dass die schwulen Männer sozusagen, weil es dann halt um den Sex geht, den sie da haben, irgendwie ist es für viele dann schwierig gewesen, in eine Drogenberatung zu gehen, wo man dann irgendwie dumm angeguckt wird, wenn man von gewissen Sexpraktiken redet oder so, oder überhaupt von einer offenen Beziehung oder sowas, ne, was jetzt in der schwulen Community ja relativ normal ist oder es oft, relativ oft gibt. Und wenn man das dann alles erklären muss, immer noch, obwohl es das eigentlich irgendwie vielleicht einfach als Selbstverständlichkeit vielleicht gesehen werden sollte. Und deswegen gehen die dann nicht in die Drogenberatung und deswegen gibt es jetzt ein eigenes Angebot sozusagen, um da eben zielgruppenspezifisch was zu machen.
sehr schön, ja, das ist ja sehr gut und Sub ist ja auch bekannt dafür, wunderbare Arbeit zu leisten in München und immer wieder auch mit Leuten zu tun, die dort tätig waren oder sind und insofern, wir beide kennen ja Christopher Knoll sehr, sehr gut auch, ne? Ja. Und der auch Klient bei mir war oder noch ist und der im Bereich der AIDS-Prävention als psychologischer Betreuer arbeitet. Also alles auch sehr, sehr wichtige Tätigkeiten, die große, große Bedeutung auch in eurer Community haben. Ja, Jan, jetzt lass uns mal den Bogen zum Kraftsport machenden, tätowierten, sozial arbeitenden Theaterstückschreiber spannen. Wie
Ja.
kommt's dazu?
Mein erstes Studium war nicht soziale Arbeit, sondern literarisches Schreiben im schönen Leipzig.
Sehr schön. Sehr
Genau,
schön.
das habe ich nach dem Zivi gemacht. Und von dem her, also Theater habe ich dann ganz klassisch sozusagen im Schultheater habe ich halt mitgespielt und dann noch in so einer Laiengruppe in Ansbach, wo ich aufgewachsen bin. Und hatte sozusagen immer die Affinität dazu und habe dann eben mit, weiß ich nicht, 15 angefangen zu schreiben, so Gedichte, was man halt mit 15 so macht, wenn man verliebt ist, schreibt man Liebesgedichte. Also ich habe das damals so gemacht. Das kannst du keinem zeigen, das ist unglaublich peinlich, aber genau so fängt man natürlich an mit solchen Sachen. Und genau, und dann habe ich eben in Leipzig den Studienplatz gekriegt. Das ist so ein künstlerischer Studiengang, wo man Zeit hat zu schreiben, Dinge auszuprobieren, Seminare mit SchriftstellerInnen hat und so. Und seitdem schreibe ich und habe dann, ja, und bin dann irgendwie Richtung Theater eben gegangen, habe dann so ein paar Praktika im Theater gemacht, bin deswegen ja auch in München, ne? Weil ich während eines Praktikums am Volkstheater hier hatte ich ein Date mit meinem Mann, also genau. Und deswegen bin ich überhaupt nur nach München gekommen. Ich wäre sonst nie nach München gegangen. Ich wollte ja raus aus Bayern. Ich wollte niemals zurück nach Bayern. Das war auch erstmal schwierig für mich, dann irgendwie nach Oberbayern zu ziehen, für mein Selbstbild sozusagen. Aber genau, und seitdem schreibe ich und versuche sozusagen die Sachen an den Mann zu bringen, und es gelingt auch ganz gut mittlerweile eigentlich, ja.
Ja, also ich habe ja schon Dinge von dir auch gelesen. Du hattest mir die
Ach,
Scripts,
stimmt.
ja, du hattest mir die Scripts da auch zur Verfügung gestellt, auch mit Interesse das gelesen. Wir sehen noch nichts, weil justament als Aufführung dann war, waren wir noch quasi mittendrin in der Pandemie und ich arbeitsmäßig auch einiges aufholen musste, was ich so nicht machen konnte. Aber sobald sich diese Gelegenheit ergibt, und ich hoffe, dass das möglicherweise auch im Sommer oder im Spätsommer schon passiert, werde ich auf jeden Fall eines deiner Stücke besuchen
Im
und mit.
Juni soll es jetzt was geben, also Wiederaufnahme von dem vom September, wenn es denn passiert. Oder dann im Dezember, sage ich dir Bescheid.
Sehr, 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 sehr gut. Was wird es im Juni geben, wenn dem so ist?
Das ist Innuendo, heißt das, nach dem Album von Queen benannt. Das ist ein Projekt, das sich mit Lea Ralfs gemacht hat, wo es um ihren Opa geht. Also es war ihre Idee. Nicht meine Idee, sie wollte ein Stück über ihren Großvater schreiben, der eine sehr spannende Lebensgeschichte hatte, und ich habe dann sozusagen die Tagebücher bekommen und mit ihr gesprochen, mit ihrer Mutter gesprochen und ein Stück über das Leben des Großvaters geschrieben, der in der Nähe von Hamm, in Schleswig-Holstein, in Heide, aufgewachsen ist, im Krieg dann war als Soldat, dann zurückkam, Kinder gemacht hat, und dann von seiner Frau als schwul geoutet wurde, die Kinder dann selber alleine großgezogen hat, und dann nach Hamburg gegangen ist, dort ein Hotel eröffnet hat und dann nach Sylt und so weiter und hin und her, aber dann natürlich an AIDS gestorben ist in den 80ern. Und es geht ein bisschen um die Sehnsucht der Enkelin nach dem Opa und gleichzeitig um die Lebensgeschichte des Opas. Also so eine, ja, genau, eigentlich eine Familiengeschichte, eine wahre Familiengeschichte sogar.
Schön, das klingt sehr spannend, sehr interessant. Ist eine besondere Art des Coming Outs, ne, wenn man von der Ehefrau, die das dann quasi sagt, ne.
Sie sagen.
Wie war es bei
Vor
dir?
der
Wie war es bei
versammelten
dir?
Mannschaft wohl
Ja,
anscheinend.
ja,
Also ganz krass.
ja.
Wie
Das
es bei
ist
mir war.
ja.
Ha,
Hast du
wie kam ich.
es gleich gemerkt?
Bei gleich gemerkt, dass ich hatte mit 15 eine Freundin, und die hat gesagt, dass sie gerne mit mir ins Bett gehen würde oder also mit mir schlafen möchte. Dann musste ich mir mal schwer überlegen, warum ich das eigentlich gar nicht will.
Ja,
Und
okay.
dann war es mir auch ziemlich schnell klar, ehrlich gesagt.
Und ich meine, du hast dann gesagt, weg aus Bayern, nicht unbedingt nach München, wobei ja München eigentlich für die schwule Szene doch sehr liberal ist, oder ist das nur mein persönlicher Eindruck?
Nee, München ist ja nicht Bayern, ne? Das ist, muss man ja immer noch dazu sagen. Das ist ja,
Ist es München,
es
ne?
ist genau, das ist ja auch eine relativ, die alle, naja, ich weiß nicht, ich kenne jetzt so viele ganzen andere südbayerische Städte gar nicht, ne? Oder habe da nicht gelebt, deswegen will ich mir da kein Urteil anmaßen, aber natürlich ist München halt grün-rot regiert. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, und sogar die CSU hier in der Stadt, mit denen kann man sogar ganz gut reden. Die sind auch anders als die in Rosenheim wahrscheinlich. Deswegen, aber irgendwie war das halt für mich, war sozusagen, ich bin ja da in Mittelfranken aufgewachsen, in dem so einem Ansbach ist ja so ein Beamtenstädtchen und das war nett zum Aufwachsen, aber ich wollte dann halt da auch weg. Und dann bin ich erst nach Südamerika, habe da mein Zivi gemacht in Santiago de Chile und dann hatte ich aber den Studienplatz in Leipzig eben schon und Leipzig ist halt auch eine super Stadt, einfach tolle Leute und es war schon ziemlich gut und dann eben wieder sozusagen zurück nach Bayern. Es war eigentlich war der Plan Berlin oder Hamburg oder ins Ausland und dann gehst du aber nach München, nachdem du ja gerade aus Bayern weg bist sozusagen. Das war sozusagen der das aber der Liebe wegen. Ich finde, das ist ein guter Grund hier zu
Das
sein.
finde ich auch. Das finde ich auch. Und München ist eine schöne Stadt. Insofern, ich bin auch assimiliert dazugereister. Und ich finde einfach auch, dass man hier sehr gut leben kann. Und ja, gerade eben auch so eine Stadt wie München beherbergte und hat auch immer noch einige schwule Ikonen. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir haben ja eine schwule Ikone auch im Studio bei uns und das ist der Harry Ramon, dessen Buch ich auch immer hier noch liegen habe. Du weißt ja, der ältere grauhaarige Herr, der das Buch geschrieben hat, einmal Exil und zurück. Du weißt, wen ich meine, oder?
Ja.
Und ja, das ist natürlich auch sein Lebensweg auch sehr, sehr interessant und auch bezeichnend für viele aus der schwulen Community auf dem Weg dorthin, wo sie sich heute befindet. Ja, also im Rahmen auch nur nach meiner Meinung großen Akzeptanz, aber noch immer, und darüber sprechen wir beide oder haben auch oft gesprochen, Homophobie ist noch allgegenwärtig, genauso wie Rassismus. Ja, und das sind Dinge, von denen du weißt, da spreche ich mich auch kategorisch aus dagegen und habe da auch meinen sehr, sehr festen Standpunkt. Einfach auch deshalb, weil das in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz mehr hat. Und ich denke, dass in dem Zusammenhang auch den ewig gestrigen Einhalt geboten werden muss. Ne? Und ich sage ja immer, wenn ich Witze über Schwule mache, dann mache ich die nur mit Schwulen. Ne? Ja.
Der, da habe ich am Anfang, aber schon, also bis ich dich ein bisschen kennengelernt habe, da habe ich mir schon gedacht, was ist das eigentlich für ein Typ, der diese Sprüche bringt, so mit den Leuten auch und so. Aber dann ist mir klar geworden, dass das sozusagen, naja, dass es natürlich auch Teil deines Charmes ist, der natürlich auch speziell sein kann.
Ja, vor allen Dingen, wenn du erstmal einen Frauennamen bekommst, wenn du mit dem
Oh
Training
ja.
anfängst,
Ich hätte mal eine
gell?
Liste machen sollen, welche das alle sind. Das sind sicher schon 40 verschiedene gewesen, die du mir gegeben hast.
Ja, aber das war ab dem Tag abgeschafft, als du nicht mehr trainiert hast wie ein Mädchen. Und wenn das jetzt gehört wird, ich sag's gleich, es ist dein Spaß. Ja, wenn das irgendjemand hört, da wird keiner in irgendeiner Art und Weise diskriminiert. Und aber es dient letztendlich auch dazu, Leute zu motivieren. Derjenige, der das versteht, weiß immer, was dahinter steckt. Das heißt nichts anderes: Junge, streng dich an, ja, und dann funktioniert auch das, was du willst. Und wie du es schon auch gesagt hast, bei denen nicht die notwendige Ernsthaftigkeit da mitbringen. Da kann menschlich interessant sein, wie auch immer, aber wir haben ja übers Training geredet, da beschäftige ich mich gar nicht weiter. Ja. Na, das geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Ja. Ja. Jan, wo geht's die nächste Zeit hin in Sachen, ich sag mal, literarisches Schaffen fürs Theater? Was kommt da noch auf uns zu? Hast du bereits was in Arbeit, an dem du schreibst? Viele werden ja jetzt sagen, ja, die Zeit ist günstig, man ist zu Hause. Die andere Seite ist natürlich, ob man den Drive dafür hat, gell?
Ja, das fällt mir, also es ist natürlich so, ne, man denkt immer, ja, jetzt ist ja Zeit, jetzt kann ich den Roman schreiben, den ich immer schreiben wollte, oder jetzt kann ich diese ganzen Stücke fertig schreiben, die ich immer fertig schreiben wollte oder so. Aber ich war schon auch, mein Mann arbeitet im Einzelhandel und hat da wahnsinnigen Stress gehabt, also im Lebensmitteleinzelhandel. Und das, ich meine, der arbeitet seit einem Jahr irgendwie, der ganze Betrieb sozusagen über immer am Limit, und das färbt natürlich ab. Ich habe diesen Stress, den nimmt, der kommt natürlich in die Beziehung rein und so. Das ist alles auch total belastend gewesen. Jetzt sind wir beide schon einmal geimpft. Dann wird der Stress so ein bisschen weniger, aber was ich sagen will, es war gar nicht so einfach, diese Zeit zu nutzen, weil es so mit so viel Sorge und Angst und irgendwie Stress dann verbunden war, dass es schon eine Herausforderung war, sich dann zu fokussieren und zu sagen, nein, ich beschäftige mich jetzt mit was ganz anderem, was mit dieser Pandemie erstmal gar nichts zu tun hat, und habe da dieses Stück, wo es um was ganz anderes geht, und das hat jetzt auch eine Relevanz und da kann ich mich jetzt reinbegeben. Es ist ja nicht so, dass man immer sagt, ah ja, ich habe gerade mal 10 Minuten, ich setze mich jetzt mal hin und fange an zu schreiben, sondern man muss ja irgendwie in so ein Mindset kommen. Es ist ja ein bisschen wie beim Training, ne? Du brauchst so einen Ort, wo das passieren kann, wo es einen Raum dafür gibt, wo du dir die Zeit dafür nimmst, und dann funktioniert das auch. Aber wenn du den Kopf nicht frei hast und die ganze Zeit Sorge, Ärger und Stress hast, dann brauchst du, also dann kann das auch schwierig sein auf der Bank sozusagen, wenn du nicht an das Eisen denkst, sondern an irgendeinen anderen Scheiß. Und genauso ist es dann beim Schreiben ja auch, dass dann der Fokus nicht da ist und so. Naja, aber ich habe einige Projekte tatsächlich. Mhm. Wir machen ein Stück im Dezember, Lea und ich wieder, mit der ich das andere schon gemacht habe. Das wird ganz spannend, das wird eine Art Requiem. Es geht natürlich ein Stück weit um Corona, aber auch um ganz viele andere Sachen. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel gemacht, weil ich noch ein anderes Stück fertig schreiben will. Dafür habe ich vor einem Jahr, anderthalb, ein Stipendium bekommen von der Stadt, wo es um sexualisierte Gewalt tatsächlich geht und Oper und so weiter. Also es geht so ein bisschen um die MeToo-Debatte und so. Mhm. Daran schreibe ich, und dann gibt's jetzt im Juli ein Festival, das ich mitorganisiere. Das ist von so einem, das Atelier Monaco Festival, das ist in der Monacensia, also das ist das Literaturarchiv, die haben so eine Lesereihe. Und da machen wir ein 3-tägiges Open-Air-Festival in Bogenhausen, in dieser schönen, oder an, im Garten dieser Villa, mit ganz vielen jungen KünstlerInnen aus allen literarischen Sparten. Da ist Comic dabei, da ist Romane dabei, da sind Theaterleute dabei, da sind Lyriker dabei und Bands und weiß der Teufel was alles. Das wird total super im Juli.
Das klingt spannend, vor allen Dingen, wenn es Open Air ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, selbst wenn wir jetzt noch über einige Wochen hinaus nach den Corona-Bestimmungen reglementiert sind, auch da
und die ganze Zeit die Daumen drücken, dass das Wetter passt.
Das sowieso. Aber ich bin mittlerweile, was diese Sachen angeht, guter Dinge, weil ich in der vergangenen Woche eine E-Mail bekommen habe, nachdem ich vor 2 oder 3 Wochen gelesen habe, dass die Wagner-Festspiele in Bayreuth stattfinden in diesem Jahr. Sie sind nicht abgesagt und man will sie durchziehen. Unter welchen Bedingungen ist noch nicht so ganz klar, aber die Leute, die ihre Karten vom letzten Jahr nur zurückgegeben haben und nicht das Geld zurückverlangt haben, werden ja jetzt bevorzugt bei der Kartenvergabe, und man hat mir auch Karten bereits angeboten. Also in dem Zusammenhang bin ich wirklich guter Dinge, dass solche Sachen klappen werden. Wir haben ja jetzt auch schon die Signale, dass die bei sinkender Inzidenz machen die Biergärten auf, Theater macht auf, die Kinos machen auf. Nach meinem Dafürhalten wäre es jetzt erstmal folgerichtig, dass dann auch die Studios endlich aufmachen.
Bitte, ja.
Ja. Und man muss natürlich allgemein mal abwarten, wie die Rahmenbedingungen sind. Und es gibt ja, weiß es nie, wie es ausgeht, das kannst du vorher nicht sagen, aber es gibt genügend Beispiele jetzt auch in der Welt, wo nach Beginn der Impfung und einem gewissen Prozentsatz, der auch geimpft war, dann Öffnungen wirklich eher Positives bewirkt haben als Negatives. Ja. Und hoffen wir, dass es bei uns recht ähnlich auch passieren wird, und können wir uns ja auch auf das freuen, was du in der nächsten Zeit machst. Ne? Ja, wir sollten auf alle Fälle mal besprechen, wie wir dein Kraft-Dreikampf-Ziel bis zum Jahresende formulieren. Und ich bin mal ganz gespannt, auf was für eine Zahl wir kommen und um wie viel Kilo wir das am Ende des Jahres übertreffen werden.
Ja, wahrscheinlich, ich habe mit dem Gedanken gespielt, ob ich dann doch mal einen Ernährungsplan mit dir machen soll, damit ich paar Kilos vielleicht verliere. Aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, ehrlich gesagt.
Naja, gut, da rate ich dir, jetzt bin ich jetzt mal wieder so böse wie früher, dann nutz doch mal einen von den drei Ernährungsplänen, die du schon hast von mir.
Ah, oh, verdammt. Das wäre ja zu einfach.
Das genau. Aber wenn das soweit ist, tasten wir uns da auf jeden Fall ran. Auf jeden Fall, eins ist wichtig, du solltest eine Benchmark kennen, die ich gebrochen habe. Ich habe während der Pandemie das Doppelte meines Körpergewichts beim Kreuzheben gezogen. Ja, also das waren an dem Tag waren es 168 Kilo, ließ sich nicht anders auflegen. Hatte, als ich das gezogen habe, 82,7 selber und mein Ziel war es für dieses Jahr das doppelte Körpergewicht. Jetzt habe ich aber gemerkt, wie gut das geht und deswegen nehme ich mir jetzt vor, dass ich 8 Wiederholungen im doppelten Körpergewicht mache. Beim Bankdrücken bewege ich mich aufs 1,5-fache. Da fehlt noch ein bisschen was. Da sind auch immer mal wieder so ein paar kleine Zipperlein im Weg. Weiß selber, Schulter tut mal weh und solche Geschichten. Kniebeugen lasse ich aus. Das kann ich aufgrund meiner Rückenproblematik, will ich es auch gar nicht mehr versuchen. Ja, das ist einfach durch. Also insofern denke ich, dass wir dir ruhig die 400 auf die Fahne schreiben können.
Ja, der ist, ich bin immer fasziniert davon, wie du das alles durchziehst. Das ist nochmal eine ganz andere Art der Stärke, habe ich immer das Gefühl, dass ich da, aber ich denke dann auch immer, ich meine, du bist Trainer, du machst das als Profi, ich mache das halt vor der Arbeit und ich muss mich dann nicht unbedingt die ganze Zeit so extrem vergleichen. Ich glaube, das tut auch nicht gut, sich immer dann. Also man macht das ja dann automatisch irgendwie, dass man sich dann immer so vergleicht. Andererseits sollte man, glaube ich, immer mal wieder hinterfragen, wie sinnvoll das ist und die Ziele so setzen, dass man sich selber damit wohlfühlt irgendwie.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich selber vergleiche mich da, auch was die Ziele angeht, gar nicht mit anderen. Du hast das in dem Nebensatz jetzt auch sehr gut gesagt, dass einerseits das auch wirklich für sich selber tun und die Zielsetzung ist für mich, was mir immer bei anderen imponiert im Vergleich, das sind so Dinge wie Arbeitsethos. Ja? Oder dass eben doch noch einer. Von mir aus, ich werde 53 und doch noch einer mit 60 genauso zieht und einen guten Look hat dabei. Ja, aber da imponiert mir immer mehr, was derjenige bereit ist, dafür zu investieren. Und du hast recht, das ist schon als Trainer, bin ich da Profi und als Trainer, und das sage ich immer wieder, auch neuen Klienten und auch denen, die schon länger bei mir sind. Ganz egal, welchen Look gegebenenfalls meine Klientin oder mein Klient bevorzugt, Jan. Als Trainer habe ich auch wie ein Trainer auszusehen. Das ist wichtig, ja. Und der Grad der Identifikation mit dem, was einer vorlebt, ist sportlich genauso wie in allen anderen Bereichen gegeben. Ja, und deswegen gebe ich auch da Tag für Tag immer das Beste, dass meine Klienten das auch bei mir sehen und wissen, ah, okay, der macht's auch so. Ja, also frei nach dem Motto, dass ich das auch lebe, was ich predige. Ja. Klar.
Ja, genau, sonst ist man ja auch nicht authentisch in dem Sinne, wie das für einen Trainer sicher auch wichtig ist.
Ja, genau. Ja, Jan, ich bedanke mich für das sehr angenehme Gespräch. Hat mich noch einige andere Dinge und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, generell erstmal vieles erfahren lassen, was ich noch nicht wusste. Und war sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für
Bedanke
die Einladung,
sehr
dass wir es
gerne.
endlich geschafft
Ja,
haben.
ich freue mich darüber und lag ja an mir, das nicht geklappt hat. Und wer Fragen zu der Episode mit Jan Geiger hat, sich gegebenenfalls auch von Jan einmal über seine Projekte genauer informieren lassen will, der kann sich bei Jan gerne selber melden, Mr. Johnny Egg auf Instagram. Und dort könnt ihr eine Nachricht bei ihm hinterlassen, gerne Kontakt aufnehmen, selbstverständlich auch mich anschreiben über Stronger Than You Podcast oder mann.olaf. Natürlich für die vertraulichen Dinge immer personal-trainer@gmx.eu. Gerne Feedback da lassen, abonniert uns, schreibt uns, wenn ihr etwas wissen wollt, wenn ihr Fragen zu Sachthemen habt. Und nach wie vor gilt 0173 7739 230. Hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Wie kommt ihr durch die Pandemie? Wo könnt ihr Unterstützung gebrauchen? Wie geht es euch aktuell mit bestimmten Themen, Sport und Mindset und Ernährung? 0173 7739 230. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch allen einen schönen Tag, bleibt gesund, euer Olaf.